Werbung.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Werbung Ende.
Ah, jetzt müssen wir unser Intro überlegen, gell?
Ja, hätten wir vorher machen sollen.
Das war heute dein Wunschthema, jetzt musst du ein Intro liefern.
Ja, passt, geht.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast für Brancheninsider? Nein, also mach nochmal.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, der Teil der Fahrradbranche ist.
Mit Christoph Strasser.
Und Florian Kraschitzer.
Ich bin gespannt, ob es das jetzt überhaupt schneiden oder ob das verhaute Intro drinnen bleibt.
Ja, schauen wir mal, wenn die Anja schneidet, die ist ja eher ein bisschen großzügiger mit uns, die lässt uns besser dastehen, als wir tatsächlich sind. Die Lukas und Rosi, die reiten uns da öfter in die Scheiße, schauen wir mal.
Hey Flo, ich hoffe, du bist ein bisschen aufgeregt im positiven Sinne. Wir haben heute dein Thema, das du dir gewünscht hast. Und ja, wir haben heute jemanden eingeladen, der genau zu dem Thema uns Geschichten erzählen kann.
Ja, das Thema geistert schon lang durch meine Köpfe und durch unseren WhatsApp-Chat, durch meinen Kopf und durch unseren WhatsApp-Chat. Lange haben wir gesucht nach dem richtigen Gast, dann sind wir da ein paar Mal weiterverwiesen worden und ja, in der Vorbereitung sind wir draufgekommen, dass er nicht nur absoluter Experte ist und sich auskennt, sondern auch einiges an persönlicher Erfahrung im Ultrabereich hat. Und ja, jetzt haben wir es endlich geschafft, eine Aufnahme zustande zu bringen.
Ja, kurze Geschichte, und du musst ja auch einmal Danke sagen an alle, die uns unterstützen, an alle, die uns zuhören oder jetzt vielleicht sogar zuschauen, weil das ist für uns schon eine unglaubliche Möglichkeit. Wir haben heute den Geschäftsführer des BVA Bike Media Verlages, die unter anderem auch das Rennradmagazin, das wahrscheinlich wir alle kennen, veröffentlichen und herausgeben. Und ich meine, jetzt haben wir sind aktive Radlfahrer und wir haben einen Podcast, und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit so jemandem zu sprechen. Das ist jetzt schon eine coole Sache. Und der Podcast hilft uns da natürlich, dass wir da überhaupt den Zugang haben. Normal ist es so, dass, weiß ich nicht, das Rennradmagazin vielleicht uns fragt, hey, könnt man ein Interview machen oder könnt man mit euch reden? Wir haben ein paar Fragen an euch. Und heute quasi haben wir die Möglichkeit, den Spieß irgendwie umzudrehen. Ist schon fein.
Ja, und wie gesagt, ihr habt die Expertise schon angesprochen. Also mir eine Herzensangelegenheit. Ich versuche immer wieder da gute Infos rauszubekommen und viel zu wissen, viel zu lernen über die Fahrradbranche, weil ich es einfach interessant finde. Und ja, also es gibt ganz viel Videos, ganz viel Podcasts, ganz viel Artikel über, was ist während der Corona-Pandemie schiefgelaufen in der Fahrradbranche, aber so einen richtig großen Überblick über die Branche habe ich eigentlich nirgends gefunden, und ja, heute die perfekte Gelegenheit dafür. Und ja, wir haben ein super Gespräch geführt und einige Insights gewonnen, muss man da ganz klar sagen.
Genau, und jetzt, bevor wir zum Gespräch umschalten, auch nochmal danke an Hartmut, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er auch so flexibel war, weil wir haben, Flo, du hast jetzt in deiner Situation als Papa, müssen wir halt manchmal mit dem Zeitplan ein bisschen ändern oder kurzfristig da irgendwie herumjonglieren, und wir haben eigentlich erst gestern gefragt, ob wir überhaupt aufnehmen können mit ihm, und die Antwort war, ja sicher, geht gerne am Abend, flexibel, also großen Dank, und es war richtig eine große Freude, das Gespräch zu führen, und das hören wir und schauen wir uns jetzt an. Super, dann haben wir jetzt die Leitung nach München hergestellt und dürfen Hartmut Ulrich dich herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst für uns heute.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich bin, fühle mich sehr geehrt hier, Christoph. Ich kenne ja eure Episoden und ihr seid ja nicht nur Ausdauersportler, sondern habt jetzt auch schon fast 300 Folgen hier und das ist all Respekt wert.
Ja, danke vielmals. Freut uns, dass du Zeit hast, dass du da bist für uns heute. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Wir wollten eigentlich mal so ein Deep Dive machen in die Fahrradindustrie. Ja. Was steckt dahinter? Wie viel Geld ist da? Wo geht das Geld hin? Wer hat's Geld? Wer hat's Geld nicht? Und dann bist du uns empfohlen worden. Und auf einmal sehen wir dein Palmarès. Und jetzt können wir eigentlich fast gar nicht direkt ins Thema rein, sondern müssen ganz kurz einmal über das reden, was du selbst schon alles erlebt und gefahren bist.
Die besten Fahrradpublisher sind ja immer die, die ihre eigene Zielgruppe sind. Und ja, du machst halt auch mit wachsendem Alter dann halt auch so eine Evolution durch. Und ich habe eigentlich mit klassischen Straßenwettbewerben halt mal angefangen und du tastest dich dann halt als Amateur dann so ran und machst mal das eine oder andere Rennen, sagen wir mal so ein Radmarathon im Tannheimer Tal fährst dann mal, weil du eigentlich vom Ötztaler träumst und dann traust dich aber noch nicht zu fahren und hast dann auch keinen Startplatz. Und dann fährst halt mal in Münsterland-Giro, weil du weißt, dass der schnell ist und flach und kannst aber eigentlich noch gar nicht in der Gruppe fahren und weißt aber, dass da im Windschatten gefahren wird und so. Das heißt, man durchläuft da so eine Evolution und bei mir war es tatsächlich so, dass ich relativ schnell dann auch altersbedingt von der Straße ins Gelände gegangen bin, aber eben nicht ins klassische Mountainbike, sondern eher ins Endurance und ins Ultracycling, weil du da relativ schnell merkst, also gerade wenn du dich jetzt für Berge interessierst, für Natur, für Länder, für Reisen, dass du da einen Mix bekommst, der weit, weit abseits von dem ist, was du auf dem klassischen Straßenradsport erleben kannst. Also das Erlebnis, die Erlebnisdichte, auch die Komplexität von sowas ist so viel größer und so viel intensiver. Also wenn du nicht fährst, um zu gewinnen, das konnte ich nie als Amateur, fehlt mir da einfach das Talent. Sondern wenn du fährst, um Dinge zu erleben, um intensiv zu leben, dann ist das Ultracycling und gerade Gravel oder auch Mountainbike, Cross-Country ist eigentlich der perfekte Sport. Und da bin ich dann hängen geblieben. Und dann kommt natürlich was, was unvermeidlich ist, dass du dann halt auch anfängst mit kleineren Sachen, Eintagessachen, tastest dich da auch mal so ran, auch in der Fahrtechnik und einfach im technischen Bereich. Und steigert sich dann immer weiter und suchst dann deine eigene Grenze. Also das ist ja auch so, dass du merkst, ich kann eigentlich viel mehr. Jetzt probieren wir mal 300 Kilometer an einem Tag und dann denkst du, 300 Kilometer an einem Tag hat schon wehgetan, aber es geht. Und dann steigerst du dich so lange, bis du dein persönliches Limit überschreitest. Und das kann eine Weile dauern. Also das ist so im Schnelldurchlauf eigentlich beschrieben, was ich da mache. Und dann kommt natürlich dazu, dass so mit dem Sport dann diese ganzen Themen, die du eigentlich auch beherrschen musst, also Fahrradkomponenten, Ausstattung, Reparaturwissen, Ernährung, Trainingswissen, die Navigation, welches Licht nehme ich, also dass das wirklich ein ganz komplexes Thema ist und wenn du dich für das Zeug interessierst und selber auch gerne schraubst, also ich mache alles selber, ich würde nie in eine Werkstatt gehen und baue mir mein Rad auf, dann hast du da ja auch eine Evolution. Du fährst erst ein klassisches Rennrad, Naked, dann fängst du an, halt am Gravelrad rumzubauen, dann fängst du an mit Taschen, dann kommen diese ganzen Taschenhersteller, das Bikepacking-Know-how, dann fängst du irgendwann an mit Tubeless, dann wirst du deine Tubes aus dem Reifen, fängst an mit Tubeless, lernst die Vor- und Nachteile kennen, dann lernst du Gewicht einsparen, dann lernst du eine Ordnungslogik in deinen Taschen, also wo ist die Elektrik, wo ist das Equipment, was brauche ich, wenn ich übernachte, wenn ich draußen schlafe und so weiter. Also da mischen sich ganz viele spannende Sachen und das ist einfach ein faszinierendes, tolles Hobby, finde ich. Und es ist natürlich geil, dass du da jede Menge Industrie drin hast. Das heißt, du hast überall Hersteller, die in den Markt rein wollen oder schon da sind und die dann sehen, naja, da sind Leute, die sich interessieren, die testen Material, da steckt, also das geht ja vom Helmhersteller über den Lichtanbieter, egal ob du jetzt ein Nabendynamo fährst oder eine Akkulampe. Wie mounte ich ein Licht am Helm, ohne dass ich einen Schirmersnack kriege, wenn das Ding zu schwer wird und so weiter. Also da gibt's ganz viele spannende Sachen, wo die Industrie dann auch anfängt mitzureden. Und da ist ja auch ein Wachstumsmarkt, ne? Also das, du mischst dann zwangsläufig dein Hobby und deine Begeisterung und auch die Technik mit ganz klaren Marktinteressen und mit Sponsoreninteressen und so weiter.
Kann man trotzdem sagen, dass du ein Abenteurer bist oder ein Outdoor-Enthusiast? Du gehst auch auf Berge, du bist am Eiger gewesen, teilweise in Kombination mit dem Rad und mit Bergschuhen. Du bist den Tuscany Trail gefahren, Istria 300, beim Atlas Mountain Race warst du jetzt schon, glaube ich, zweimal dabei. Ja. Also Abenteurer, Radsportler, Outdoor-Enthusiast, wie würdest du das selbst beschreiben?
Also ich mag schon Abenteuer, weil das Besondere am Abenteuer ist ja das Unvorhersehbare. Du kannst nicht alles planen und du kannst nicht alles kontrollieren. Und ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig großer Fan von Justinas de Velkas. Das ist ja einer von den großen Namen im Ultracycling. Der lebt in Norwegen und macht ja auch dieses Midnight, wie heißt es, Bright Midnight als Rennen. Und er ist für mich so ein Prototyp für einen Ultracyclist. Wahnsinnig sympathisch, einfach ein toller Typ, gleichzeitig auch ein toller Sportler. Und der wird ja auch gerne bezeichnet als King of Chaos. Das heißt, der beherrscht diese Kunst des Improvisierens. Und das reizt mich halt an diesen Abenteuern, dass du dich halt aussetzt. Ne? Das ist ja auch ein Begriff aus dem Alpinismus, wo man sagt, eine ausgesetzte Route ist eine Route, wo du theoretisch ums Leben kommen könntest, wenn du nicht weißt, was du tust. Und im Bergsport ist es, glaube ich, ähnlich wie im Radsport, dass du schon wissen solltest, welchen Gefahren du dich aussetzt, dass du das auch, dass du wissen solltest, was du tust und wie du richtig reagierst, aber dass immer irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und dass du dann aber eine Sicherheit hast, wie du damit umgehen kannst. Egal, ob du gerade in der Wand hängst und dir reißt halt ein Bolt aus oder du bricht ein Fels aus oder sowas. Oder du bist am Rad und hast halt den 10. Platten oder so. Und ich finde das reizvoll bis zu einem bestimmten Punkt. Da gibt's überall eine Grenze, wo es dann zu gefährlich wird. Also am Berg hat mich zum Beispiel nie der Himalaya interessiert, also dieses Höhenbergsteigen, weil die objektiven Gefahren, denen du dich da aussetzt, also zum Beispiel Sauerstoffmangel, Todeszone, Eisschlag, Steinschlag, weil das so exponentiell höher ist als zum Beispiel in den West- und in den Ostalpen, dass ich mir immer gesagt habe, A, ist das wahnsinnig teuer und aufwendig und auch gar nicht umweltbewusst. Also ich bin auch so ein Verfechter, da passt Fahrrad super gut dazu, aus eigener Kraft. Also dass du wirklich an Berg idealerweise mit dem Fahrrad gehst, by fair means, also dass du wirklich kein Fahrzeug nimmst, schon gar keinen Hubschrauber. Also Himalaya-Touren sind, oder der klassische Höhenbergtourismus ist ja fast nur noch mit Hubschraubern oder mit großem Aufwand. Und sowas lehne ich ab. Ich finde es viel, viel besser, wirklich aus eigener Kraft irgendwo hinzugehen. Wenn du kannst, fährst mit dem Zug oder versuchst nicht zu fliegen. Machst viel. Europa ist wunderschön, aber du kannst natürlich auch in aller Welt irgendwelche Geschichten machen. Und das ist einfach eine Art, intensiv zu leben. Egal, ob du es am Berg oder im Fahrrad machst.
Sehr schön gesagt. Damit trifft sicher auch einen Nerv bei uns. Vielleicht ganz kurz zu dir, was war bei dir vorher die Leidenschaft fürs Radfahren, und die hört man ganz klar raus, oder der wirtschaftliche Zugang mit deinem Verlag, oder ist es einfach Hand in Hand gewachsen?
Ja, also es hat sich ergeben. Ich habe das Zeitschriftenhandwerk oder das Medienhandwerk war immer mein Beruf, das habe ich gelernt. Also ich habe mal als Zeitschriftenvolontär das Schreiben gelernt in einem Verlag bei der Motorpresse in Stuttgart. Und das Thema Fahrrad kam dann dazu. Das hat sich eigentlich ergeben auf eine ganz lustige Art, weil ich eigentlich so zwischen zwei Jobs war, und dann hat mich ein Bekannter gefragt, der eigentlich unser Nachbar war, den hat jemand gefragt, kennst du nicht wen, der Medien machen kann, der einen Verlag führen könnte und der sich mit Fahrrad auskennt. Und der hat mich immer schrauben gesehen auf der Terrasse und immer mit dem Radl gesehen. Und er hat sofort gesagt, frag den mal. Und dann hat sich ein Gespräch ergeben und das war vor knapp 10 Jahren. Und seitdem verbinde ich die Leidenschaft mit dem Beruflichen. Die Qualifikation war auf beiden Seiten so ein bisschen da und du wächst dann da halt rein. Ja. Also wenn du eine Leidenschaft für diese ganzen Themen hast, wenn du die Produkte magst, wenn du die Szene magst, also was ich super gerne auch mag, ist halt einfach die Radbranche, die Typen, die da rumspringen und die du auf den Messen triffst und die Charaktere. Das ist einfach eine sympathische Branche, die ich zum Beispiel viel sympathischer finde als Finanzbranche, sagen wir mal, ne? Also da, ich kann mit den Fahrradleuten viel mehr anfangen. Das war jetzt leicht zu verstehen, aber du musst halt einfach auch die Leute mögen, mit denen du dann zu tun hast und das mag ich sehr. Und auch die Sportler, ne? Weil du halt einfach eine Mischung hast aus Business und aus Sport und ich finde das super anregend in jeder Hinsicht.
Bist du in deinem Beruf auch in die Redaktion eingebunden, in die Geschichten, die zum Beispiel im Rennradmagazin erscheinen, oder hast du da dein Redaktionsteam und du machst die Aufgaben im Hintergrund?
Also erstmal, es gibt ja Chefredakteure und wenn du was nicht tun solltest als Verantwortlicher von so einem Verlag, als Geschäftsführer, dann dem Chefredakteur in irgendeiner Weise reinregieren. Also so Mikromanagement, lass es. Das heißt, die Chefredakteure entscheiden komplett selbst, welche Geschichten erscheinen, welche Themen besetzt werden, mit wem sie reden. Das ist komplett autark. Das würde ich niemals da reinreden. Aber wenn ich jetzt natürlich das Atlas Mountain Race gefahren bin, dann kommen die natürlich und sagen, schreibst du uns eine Geschichte. Und dann schreibe ich natürlich eine Geschichte. Also der Punkt ist ja, dadurch, dass ich nur mittelmäßig talentiert bin als Sportler, also wirklich ein Amateur bin, habe ich immer eine völlig andere Sichtweise als jemand, der vorne fährt und als die Spitzensportler. Das ist einfach, hinten passiert einfach noch viel mehr Scheiße, weil du länger unterwegs bist, weil du mehr Fehler machst, weil dir einfach Mist passiert, der jemand, der vorne alles kontrolliert, gar nicht erleben wird. Es ist ja schon ein Unterschied, ob du das Atlas Mountain Race in 3,5 Tagen oder in 4 finishen kannst, weil du halt einfach der Beste bist. Oder ob du hinten am 6. Tag merkst, dass dir die Lichter ausgehen und dass du jetzt dringend mal schlafen solltest. Das sind 2 Geschichten. Und es gibt ja auch diese Prämisse, dass eine gute Story eigentlich immer ein Problem braucht. A good story has to have a problem. Es ist so ein Leitsatz, das hat Doris Dörri mal, also die Regisseurin, in einem Interview gesagt. Die besten Geschichten sind immer die Dramen. Und die typische, ich sage jetzt mal Heldenreise, also ist ja auch ein Fachbegriff aus der Dramaturgie, aus dem Film. Die Heldenreise fängt halt immer mit irgendeinem Drama an, mit einem Problem. Also du musst es dann lösen. Und vielleicht ist das auch ein Teil des Reizes, den das Ultracycling ausmacht, weil du eigentlich erwarten kannst, dass du aus deiner wohlsituierten, zivilisierten, geordneten, von allen möglichen Gesetzen geregelten Welt reingeworfen wirst in was extrem Rohes, Ursprüngliches. Du bist dann den Naturgewalten ausgesetzt. Du musst dich um ganz basisches Zeug kümmern, wie wo finde ich jetzt Wasser? Wann muss ich den nächsten Verpflegungspunkt finden? Wo kann ich schlafen? Ist es gerade nass? Also ganz basic Zeug. Und das Erstaunliche dabei ist, dass das halt eine ganz intensive Art von Fokus und von Leben ist, was du in so einem komplexen, durchdigitalisierten Alltag eigentlich kaum noch findest. Und das macht halt den Reiz aus, finde ich. Super faszinierend.
Es ist immer ganz bitter gewesen für mich beim Race Across America, wo immer der Jürgen mit und oder der Lex, also Medienteam, und gerade der Jürgen war immer so, wenn er so in Film gedacht hat, er war immer ganz, also jetzt nicht begeistert im Sinne von schadenfroh, aber für ihn war es immer super, wenn irgendein Problem passiert ist, und für mich war es halt ein großes Drama, weil ich hätte gern, dass das problemlos und super souverän und super schnell und geschmeidig abläuft, logischerweise. Und da habe ich das auch schon verstehen gelernt, dass immer die Probleme ganz wichtig sind, wenn du eine Geschichte erzählen willst. Wenn du Sportler bist, hättest du gern kein einziges Problem natürlich. Dafür trainierst du das ganze Jahr, dass du problemlos, so problemlos wie möglich irgendwie durchkommst.
Werbung. Straps, wir werden ja oft gefragt nach Einsteigerrennen oder nach Rennen, wenn man mal reinschnuppern will in die Ultrawelt.
Ja, und ich glaube, wir sind uns da fast einig, oder? Race Around Austria Challenge ist wirklich optimal zum Einsteigen.
Ganz genau. Man kann es supported und unsupported fahren, das heißt beides möglich. Und wenn man sich für die unsupported Variante entscheidet, man hat Depots und man ist gleichzeitig mit denen, die es supported fahren, unterwegs. Das heißt, man hat das doppelte Sicherheitsnetz. Man ist nie allein auf der Strecke. Es ist eine wunderschöne Gegend und einfach auch super erreichbar aus ganz Deutschland und Österreich.
Ja, wir waren ja beide schon dabei, also beim Longen Race Around Austria und bei der Rad-Challenge. Und was für mich einfach als absolut herausragend ist, ist die unglaubliche Stimmung in St. Georgen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, weil es die Weltmeisterschaft ist auf der langen Strecke, aber trotzdem ist die Race Around Austria Challenge einfach eingebettet. In der ganzen Woche ist in St. Georgen einfach Ausnahmezustand. Start und Ziel immer super schöne Atmosphäre. Sehr viel Publikum, an der Strecke ist immer was los, es gibt Fanzonen und ja, ich denke, ein besseres Rennen zum Einsteigen gibt's nicht.
Das Einzige, was wirklich ein Nachteil sein könnte, wenn man mit dem Rennen beginnt, man wird im Ziel nie mehr bei keinem anderen Rennen so eine gute Stimmung erleben.
Ja, das ist allerdings richtig. Und was nämlich spannend ist, vielleicht liegt es ja daran, 80% der Leute, die beim Race Around Austria bei der Challenge starten, sind Wiederholungstäter. Das heißt, die meisten, die das absolvieren, die sie an den Start stellen, kommen wieder, weil es eben so unglaublich gut ist.
Ja, und wenn man sich denkt, weiß ich nicht, vielleicht traue ich mich doch noch nicht ganz, ich würde mir gern zumindest einmal die ersten 200 Kilometer des Rennens anschauen. Auch dafür gibt es eine Möglichkeit. Man kann das Rad 200 auch noch fahren. Da kann man Start in St. Georgen, die ersten 200 Kilometer der Strecke abfahren und dann gibt es ein Bus-Shuttle zurück zum Start.
Ja, und vor allem nicht nur das, die 200 Kilometer lange gemeinsame Ausfahrt, das ist immer eine relativ große Gruppe und man fährt bis nach Schön eben zum Hotel Insholz, das ist ein super Wellness-Hotel, man kann dort auch noch im Wellness-Bereich kurz einkehren und dann geht's mit dem Bus zurück nach St. Georgen.
Ja, und das ist ein neuralgischer Punkt an der Strecke, weil genau dort gibt es auch jedes Jahr die Fanzone und da ist immer richtig gute Stimmung.
Man kann die Rad-Challenge solo fahren oder man kann es auch im Team fahren und das ist vielleicht nochmal eine gute Überlegung, weil wenn man zum Beispiel mal den Ötztaler gefahren ist, dann ist der Schritt zur Challenge irgendwie der logische nächste Schritt oder wenn man einen Ironman gemacht hat und dann mal im Rad noch ein bisschen weiterfahren möchte. Allerdings möglich als Team, wo man sich die Strecke nochmal aufteilen kann, Pausen hat in der Zwischenzeit im Begleitfahrzeug und es ist definitiv gut machbar und nicht so die riesengroße Belastung. Also da kann man dann schon, wenn man sein eigenes Tempo gut findet, gemeinsam mit einem echt guten Teamerlebnis die Strecke meistern.
Die Rad-Challenge ist meistens extrem stark besetzt. Die Siegerzeiten der letzten Jahre waren unglaublich schnell, unglaublich kompetitiv. Das heißt, wenn man sie richtig matchen will, ist man an der richtigen Stelle. Aber es gibt ein großes Starterfeld und auf allen Niveaus und es ist für jeden was dabei. Man kann das auch ganz gemütlich fahren oder innerhalb seiner persönlichen Grenzen.
Und was auch noch für jeden dabei ist, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Es gibt richtig gute Videos und Fotos, die dann alle Teilnehmer bekommen, ohne einen extra Aufpreis. Und wer sich davon noch mal überzeugen will, es gibt vor allem jetzt im Winter, vielleicht zum Training als gute Motivation, einen sehr gut befüllten YouTube-Kanal vom Race Around Austria und es bringt sicher im Winter viele Stunden Motivation fürs Training, damit man sich dann mit der Entscheidung vielleicht noch ein bisschen leichter tut.
Die Race Around Austria Challenge findet Mitte August statt und die Anmeldung beginnt am 15. Februar. Also streicht euch diesen Tag dick und fett in eurem Kalender an.
Und was wir jetzt noch haben als kleines Goodie, wenn man den Code Sitzfleisch angibt, dann kann man die Rad 200, die 200 Kilometer lange Testfahrt, mit 50% Rabatt bestreiten. Zuerst zur Challenge anmelden und dann den Code einlösen. Wie gesagt, ab Februar jetzt einmal im Kalender vormerken und dann schnell sein bei der Anmeldung.
Werbung Ende.
Das ist genau der Punkt, dass viele Storys, die von hinten erzählt werden, von denen, die ausscheiden oder nicht ankommen oder wo es irgendwelche Dramen gibt, eigentlich die viel besseren Storys sind. Sportlich ist dann wurscht, das interessiert kein Schwein. Aber die andere Seite ist, das hat Juan Antonio Fletcher, also auch ein Ex-Profi aus der World Tour, der jetzt aber auch Straka 560 gefahren ist und so und auch super geile Sätze dazu im Interview gesagt hat. Sagt halt, die geilen Storys werden hinten erzählt, da wo was schief geht. Und das finde ich halt interessant, weil wenn dich Storytelling interessiert und wenn du selber was erleben willst, dann, wenn was schiefgelaufen ist, kannst du halt Storys erzählen, klar.
Sehr, sehr schön. Dann wollen wir gar nicht weiter über dein Atlas Mountain Race reden. Lest es einfach am besten nach im Rennradmagazin und kommen wir mal zum heutigen Thema, oder?
Der Flo ist schon ganz gierig. Du hast Fragen im Kopf, das war dir ein großes Anliegen, dass wir heute das Thema machen. Wie geht's der Fahrradbranche? Wo geht die Reise hin? Also Flo, bitte schieß los.
Ja, vielleicht einfach einmal ganz basic, wenn wir von der Fahrradbranche im Allgemeinen reden, wie groß ist sie ungefähr und vielleicht wie groß ist davon der Anteil tatsächlich Hochleistungssport oder sportlichen Radfahren? Also im Vergleich zur ganzen Fahrradbranche, wie viel XC Mountainbikes und wie viel richtig hochwertige Rennräder werden gemessen daran verkauft?
Also das ist gar nicht so einfach, so detailliert zu beantworten. Ich versuche es mal ein bisschen einzurahmen. Heute sind ja die neuen Zahlen vorgestellt worden von den drei Verbänden, also vom Zweirad-Industrieverband in Deutschland. Die haben zwar auch eine europäische Reichweite, aber tatsächlich werden diese Zahlen für den deutschen Markt erhoben und untersucht. Der zweite Verband ist Zukunft Fahrrad, die sich so ein bisschen auch um das Leasing-Thema zusammen mit Deloitte gekümmert haben, also Jobrad-Leasing und solche Sachen. Und der dritte Verband ist Service Fahrrad, VSF, die die Händlerschaft in Deutschland betreuen oder abdecken als Verband. Und das Spannende ist, also grundsätzlich Marktgröße, also umsatzmäßig ist das irgendwo zwischen 5 und 6 Milliarden Euro an verkauften Fahrrädern, wobei das auch schwierig ist, da wirklich aussagekräftige Zahlen zusammenzubringen. Das merkt der ZDV auch selber, weil du halt viele importierte Komponenten hast, die dann in Deutschland montiert werden, assembliert werden zu kompletten Fahrrädern und dann erst verkauft werden. Und das ist wirklich komplex. Grundsätzlich ist der Kernmarkt reines Fahrrad etwa 5-6 Milliarden groß. Es werden grundsätzlich im Jahr, ich sage mal roundabout 2 Millionen Fahrräder verkauft in Deutschland. 2025 war es ein bisschen weniger, das waren jetzt 1,98 oder so, also fast 2 Millionen Fahrräder. Während Corona war es mehr, logischerweise, da haben wir alle einen Boom gehabt. Der Bestand an Fahrrädern in Deutschland ist aber 90,6 Millionen bei 83 Millionen Bevölkerung. Das heißt, der Trend zum Zweit- oder Drittrad ist schon mal eindeutig. So, jetzt muss man mal ein bisschen gucken. Es gibt eine sogenannte Modellgruppenverteilung. Das heißt, das ist eigentlich ein Kuchen, auf dem Anteile verteilt sind. Und da muss man ganz klar sagen, es sah lange so aus, als würde das klassische Biobike ohne Motor gegenüber dem E-Bike-Boom, der eigentlich schon vor Corona deutlich begonnen hatte, keine Chance haben, als würde kaum jemand noch ein normales Fahrrad fahren. Also selbst so Segmente wie Rennrad oder das klassische Mountainbike oder das klassische Radreisen, das sah so aus, als seien die auf dem Rückzug. Es ist auch tatsächlich so, dass zum Beispiel das Mountainbike-Segment sich ganz dramatisch krass verändert hat, weil im Segment Mountainbike fast nur noch EMTBs verkauft werden. Der klassische Downhill-Bereich, der klassische All-Mountain, Cross-Country, Enduro-Bereich, das sind wirklich Nischensegmente geworden. Und tatsächlich ist aber das Mountainbike mit Motor wahnsinnig beliebt, aber nicht unbedingt, weil die Leute alle im Gelände unterwegs sind, sondern weil es, da gibt es auch für das Fahrrad den Begriff des SUV oder auch des ATB, dass halt Mountainbikes mit Schutzblech gefahren werden in der Stadt zum Pendeln, weil es halt cooler aussieht. Und das Pendant zum SUV ist halt, du fährst halt mit einem Geländewagen zum Bäcker und diesen Effekt gibt es auch beim Mountainbike. Das führt halt dazu, dass viele Leute am Mountainbike sitzen, die fahrtechnisch überhaupt nichts drauf haben. Null. Was nicht schlimm ist, weil solange sie das Rad fahren, ist das völlig in Ordnung. Sobald die aber an den Berg gehen, kriegen sie ein Problem. Und das sind dann die Fälle, wo dann die Bergwacht irgendwelche Mountainbiker vom Berg holt, weil sie zwar hochfahren konnten mit dem Motor, aber nicht mehr runterfahren können, weil ihnen die Fahrtechnik fehlt. Also das ist jetzt natürlich extrem zugespitzt. Was definitiv jetzt seit Jahren boomt, ist dieses ganze Gravel-Thema. Und das hat ja auch viel mit Rennrad zu tun. Wir haben bei uns in der Rennradredaktion seinerzeit entschieden, dass wir kein eigenes Gravel-Magazin machen, sondern dass das eigentlich ein Rennrad-Thema ist. Weil für uns alles, was diesen Dropper-Lenker hat, also diesen typischen Rennradlenker, egal wie dick die Reifen sind, ob du damit im Gelände fährst oder auf der Straße, das ist ein Sport. Das ist einfach ein sportliches Radfahren. Und das wollen wir eigentlich alles abdecken mit einem Magazin, weil in der Radbranche eigentlich was Ähnliches passiert wie im Publishing. Es wird immer schwieriger, das eine Magazin für alle zu machen. Das heißt, diese Interessensgebiete differenzieren sich so stark aus in Produkt, in, also du hast da mittlerweile Helme und Reifen und Ausstattungen, Trikots für jedes Segment und für jede Nische. Die werden in sich immer kleiner. Das heißt, in der Nische immer schwieriger, Geld zu verdienen. Also musst du dir sehr gut überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Magazin machst, was deckst du alles ab und was deckst du nicht ab? Und natürlich sowas wie Podcasts oder wie digitale Medien oder auch Blogs von mir aus haben da einen Vorteil, weil die können in ihrer Nische beliebig ausführlich werden, haben dann aber Schwierigkeit, da richtig Geld zu verdienen, weil die Nische so klein ist. Gravel ist in den letzten Jahren stark gewachsen, ist in der aktuellen Modellgruppenverteilung sogar auf Platz 3 der Fahrräder, die im Verkauf am stärksten sind mit 10%. Rennrad war ja immer unter 10%, Mountainbike war ja mal über 10%, das ist jetzt auch unter 10%, Rennrad ist jetzt so bei 6,5% im Marktanteil, wobei das natürlich die reinen Verkaufszahlen und das, was im Markt ist, nichts darüber aussagen, wie intensiv die Räder genutzt werden. Da gibt es zum Beispiel überhaupt keine Zahlen zu. Meine These ist, dass Leute, die das Rad für Sport benutzen, also für Training, für Lifestyle, für als Hobby wirklich und das ernsthaft betreiben als Sport, dass die Fahrräder viel intensiver nutzen als jemand, der halt ein Alltagsrad irgendwo rumstehen hat. Das merken wir auch bei den Magazinen, weil du den klassischen Alltagsradfahrer gar nicht erreichst. Der pflegt sein Rad nicht, der hat keine Ausgabebereitschaft, der hat vielleicht auch gar keine Technikkenntnisse. Da muss das Rad funktionieren. Wenn irgendwas kaputt ist, dann kauft er sich ein neues oder fährt zum Händler und es darf nichts kosten. Mit den Leuten kannst du nicht so viel anfangen. Da passiert einfach nichts.
Darf ich ganz kurz die unterbrechen und kurz reinfragen? Der Gravel-Markt, ist der von sich aus gewachsen oder auf Kosten des Mountainbikes oder auf Kosten des Rennrads?
Beides. Also man sieht ganz klare Bewegungen, Migrationsbewegungen aus verschiedenen Richtungen. Und zwar das Gravelrad ist ja deswegen toll, weil du es abseits von normalen Straßen, aber auch auf der Straße fahren kannst, weil du es als Alltagsrad nutzen kannst und als Sportgerät. Das heißt, diese Idee von One Bike for All ist, wenn du ein bisschen sportlich bist, beim Gravelbike eigentlich mit am besten gelöst. Das heißt, du hast Wanderungsbewegungen ganz stark vom Mountainbike, also überall da, wo man einen Hardtail gefahren hat, hat man lange gesagt, du brauchst eigentlich kein Hardtail-Mountainbike. Das Hardtail-Mountainbike ist tot. Es gibt, wenn dann, echte Fullies für technisches Gelände, ansonsten fährst du ein Gravelbike. Es ist leichter, es ist agiler, es ist schneller, ist vielleicht auch billiger. Die Technik ist nicht so kompliziert wie bei einem Mountainbike. Da musst du ja schon noch ein bisschen mehr Ahnung von Dämpfern haben und so. Dann gibt es eine Migrationsbewegung für Pendler und Alltagsradfahrer, die das Gravelbike zum Commuten benutzen, die damit einfach zur Arbeit fahren und sagen, damit kann ich auch über Bordsteine räubern. Das macht im Rad gar nichts aus. Beim Rennradl wird es vielleicht schon was ausmachen. Und dann, das heißt, das kannibalisiert auch ein bisschen den Bereich Trekking oder Cityrad. Und dann gibt's natürlich die Migration aus dem Rennradbereich, wo Leute gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf Straße, das ist mir zu gefährlich geworden. Ich habe keinen Bock mehr auf den ständigen Kampf mit den Autofahrern. Auf Radwegen kann ich mit dem Rennrad nicht richtig fahren. Das ist auch gefährlich, weil die Radwege entweder blockiert sind von langsamen Radfahrern oder sie sind von der Infrastruktur schlecht. Ich fahre jetzt im Wald. Und Wald ist aber auch nicht ohne, gerade in Österreich oder auch in Deutschland teilweise, weil du schon eine Veränderung hast mit den Durchfahrtsrechten. Das ist teilweise gar nicht mehr erlaubt, überall zu fahren, genauso wie im Mountainbike. Also das ist ein komplexes Thema. Aber Gravel ist eigentlich das One Bike for All, nach dem man immer gesucht hat.
Du hast gesagt, auf Platz 3 ist das Gravelbike, jetzt so in dem Kuchen sozusagen von allen Rädern. Was sind die beliebtesten Modelle oder die beliebtesten Rubriken?
Also auf Platz 3 heißt in Prozent im Verkauf. Das heißt nicht in der gesamten Verteilung im Markt. Da ist Gravelbike zusammen mit Rennrad eigentlich eine Nische. Aber in den Rädern, also das bestätigt, dass das ein Trend ist, weil das auf Platz 3 die meistverkauften Räder sind. Was meinst du mit, welche sind die beliebtesten? Kannst du das nochmal?
Ja, die Plätze 1 und 2 sozusagen, wenn du sagst, am meisten verkauft werden Gravelbikes auf Platz 3 sozusagen.
Genau. Ach so, die am meisten verkauften Räder sind immer noch Trekkingräder. Also das sind die klassischen Volumenmodelle. Also das ist einfach das klassische Diamantrahmen Spießerrad, sage ich jetzt mal, was halt in der Stadt halt rumsteht. Und danach, also Trekkingräder, Cityräder, Urban Räder sind vom Volumen her die meistverkauften. Danach kommt aber schon Gravel.
Also man kann sagen, sozusagen die Alltagsräder, die
genau.
Praktischen Räder für die Stadt, für die,
genau.
Für die Wege im Alltag.
Genau. Also das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt den Volumenmarkt beim Fahrrad, wo du hohe Stückzahlen verkaufen kannst, wo aber der Preis und die Ausgabebereitschaft relativ niedrig sind. Dann machst du deine Marge über den Einkauf und solltest dein Rad am besten unter 1.000 Euro anbieten, weil die Leute einfach nicht bereit sind, groß mehr auszugeben. Das heißt, du hast irgendwelche mittelklassischen Komponenten da drin, aber es kratzt auch keinen, weil die Leute sich einfach nicht auskennen. Und dann hast du die spezialisierten Nischen, egal ob das Mountainbike ist oder Gravel oder Rennrad, wo die Ausgabebereitschaft viel höher ist. Das sind dann aber Sportgeräte. Und du musst dich eigentlich als Hersteller und auch als Händler entscheiden, ob du auf Volumen gehst oder auf Spezialisierung.
Ich habe so das Gefühl, wenn ich durch mein Instagram schaue, es ist natürlich auch Selection Bias, das ist ganz klar, aber dass die Marketing-Ausgaben sich dann schon ganz stark auf den sportlichen Bereich konzentrieren, oder? Also es gibt kaum Werbung für klassische Commuterbikes oder Alltagsräder.
Ja, das liegt natürlich daran, dass die Begehrlichkeit, also erstmal die Ausgabebereitschaft, die ist natürlich bei den ganzen Sportgeräten viel höher, weil du da nach emotionalen Kriterien viel mehr machen kannst. Im Volumenbereich ist das eigentlich eher ein Handelsthema. Also da ist der POS, also der Händler, das Schaufenster, der Preisaushang, vielleicht das Rabattschild ist viel wichtiger für das Marketing als das, was im Sportbereich passiert. Das heißt, das, was du auf Insta wahrnimmst, ist natürlich die Strategie für diejenigen, die bereit sind, relativ viel Geld für ihre Räder und Komponenten auszugeben. Also Leute wie uns, die vielleicht 500 Euro für eine Lampe ausgeben oder so, weil sie halt ein Rennen fahren wollen und die Lampe muss lang halten. Das wird ein normaler Fahrradfahrer nie machen. Der gibt 500 Euro fürs ganze Rad aus. Und das ist halt ein großer Unterschied. Wenn du jetzt Lupine bist oder Supernova oder wie die Edellampenhersteller heißen, Die positionieren sich genau in dem Bereich, wo sie Leute ansprechen, die halt sagen, ich will die beste Lampe haben und die darf 500 Euro kosten. Das kannst du im Volumenmarkt nicht verkaufen. Und wenn die Lampe halt bloß 22 Euro oder 25 kosten darf, dann kannst du kein großes Marketing für machen, außer dein Volumen ist so groß, dass sich das lohnt. Aber da ist es wahrscheinlich gescheiter, wenn du dann halt den Händler entsprechend ausstattest mit Werbekostenbezuschussung oder mit entsprechender POS-Werbung und machst halt keine Marketing-Aktionen auf Social Media. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem Volumenmarkt und den speziellen hochpreisigen Segmenten.
Dann sind wir schon bei den Händlern und Händlerinnen. Also jetzt ganz blöd gefragt, ganz einfach gefragt, ganz basic, womit verdienen Fahrradhändler ihr Geld? Also so, es hält sich so hartnäckig das Gerücht. Man verdient mit der Werkstatt und die verkauften Räder sind nice to have, aber das Geld verdient man eigentlich mit der Werkstatt.
Kommt wieder sehr darauf an, was du für ein Händler bist. Wenn du ein Volumenhändler bist, wie Stadler, die halt die ganze Halle voll mit unterschiedlichsten Fahrrädern haben, dann ist es ein Mix aus beidem. Wenn du ein spezialisierter Händler bist, der eine sehr gute Beratung anbietet oder der vielleicht auch eine Nische bedient, also hier in München gab es zum Beispiel Bici Varese, die halt auch Vintage-Bikes anbieten und sowas, dann lebst du aus einem Mix aus Beratung und Service. Pauschal kann man das nicht beantworten, aber was sich auf jeden Fall festhalten lässt, ist, dass der stationäre Handel, also der Händler vor Ort, der ein Schaufenster und einen Laden hat, eigentlich wichtiger sind denn je. Was man tatsächlich sieht, auch in den Marktzahlen, also Canyon zum Beispiel als Direktversender, hat eine hohe Begehrlichkeit als Sportmarke, aber die selbst Canyon oder auch Rosa haben verstanden, dass sie eigentlich den Service brauchen und die Vor-Ort-Betreuung und dass es nicht ausreicht, wenn du die Fahrräder einfach zum Service zurückschickst, wenn irgendwas zu machen ist. Das heißt, die Betreuung vor Ort ist unglaublich wichtig. Jetzt ist aber, wenn du dir den Service im Detail anguckst, das ist ja ganz oft so, gerade in den Städten, dass da ganz viele Leute reinkommen in Berlin oder sowas, die sagen, kann ich mal meinen Reifen aufpumpen und das darf nichts kosten. Das heißt, es gibt viele Händler, die genervt sind von Kunden, die null Zahlungsbereitschaft haben und die den Service in Anspruch nehmen und das hast du mal einen 10er-Schlüssel, ich muss mal was einstellen, sind dann aber nicht bereit für die Pumpe oder sowas 5 Euro zu bezahlen, weil die Pumpe steht ja da an, die Luft kostet nichts. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber das ist definitiv ein Thema im Handel. Das heißt, wenn wir dann über die Größe der Warenkörbe sprechen, also wie viel darf ein Service kosten, wenn du im Herbst dein Fahrrad wintertauglich machst? Im Winter fährt da fahren viele gar nicht, aber wenn du jetzt einen Bremsen, einen Lampen- und Kettencheck machst, sagen wir mal, wie viel darf das kosten? Und da gibt es eben wieder genau den Unterschied zwischen Volumensegment und zwischen Sport. Also so Typen wie ich waren schon ewig nicht mehr beim Händler, weil sie alles selber machen. Das erfordert aber einen Grad an Know-how, den die meisten Leute nicht haben. Und du brauchst auch Spezialwerkzeug und du musst dich dafür interessieren. Und klar, du kannst jedes Reparaturvideo auf YouTube nachgucken und kannst es danach. Aber das sind die wenigsten Leute. Die meisten Leute sind auf den Service beim Händler angewiesen. Und was definitiv ein Bottleneck ist, was viele Leute auch nervt, ist, dass die Wartezeiten bei den Services teilweise relativ hoch sind. Das heißt, du gibst dein Radl ab, hast irgendwas kaputt und der Händler sagt, ja, komm mal nächste Woche wieder. Vorher geht's halt nicht. Ich hab's Lager voll, ich habe zu wenig Fachpersonal, ich habe nur einen Schrauber, der andere ist krank. Nächste Woche. Und dann ist der Kunde sauer, weil er natürlich sein Rad eigentlich am liebsten am nächsten Tag gerne wieder hat und weil er auch vom Autoservice, zum Beispiel vom Autohandel gewohnt ist, dass der Händler halt Ersatzteile am nächsten Tag da hat und das verbaut und dass das Auto eigentlich selten länger rumsteht als 2 Tage. Und der Fahrradhandel ist da noch schlechter. Das ist zum Beispiel so ein Strukturthema, wo es viel Luft nach oben gibt, was besser werden kann. Aber das ändert nichts an der Tatsache, wie wichtig der stationäre Handel ist.
Jetzt haben wir gerade das Thema Preise angesprochen. Mhm. Die Top-Modelle von den meisten Herstellern sind mittlerweile irgendwie bei 15.000 Euro in der Größenordnung. Und die meisten lassen wir in Asien produzieren, zumindest einmal die Rahmen und die Teile kommen auch von irgendwo her. Und jetzt ist die Frage, wie kommen diese Preise zustande? Ist es die Entwicklung, die sehr viel Geld kostet, sehr viel Arbeit ist, sehr viel Zeit braucht? Ist es auch der Transport? Ist es die wirklich die Produktion und das hochwertige Material vor Ort? Kannst du uns da vielleicht ein paar Einblicke geben? Und vor allem ist es auch in Zukunft so, dass das weiterhin in Asien produziert werden wird? Oder gibt es vielleicht da Trends, dass das irgendwie wieder zurückgeht nach Europa oder nach USA oder so?
Werbung. Von Cyclite gibt es jetzt die Nano-Serie und ich war ganz überrascht, dass die neu sein soll, weil ich habe ja dich als Teamrider schon im Herbst damit herumfahren gesehen.
Ja, das war noch die Entwicklungsphase. Ich habe die Prototypen testen dürfen und noch Feedback geben und mittlerweile sind die Taschen brandneu erhältlich. Sie sind jetzt fertig entwickelt und ich muss sagen, ich bin echt begeistert.
Ich auch. Ich fühle mich einfach gesehen von Cyclite, weil auf längeren Trainingsausfahrten braucht man zwar Taschen, aber man braucht halt nicht ganz so große Taschen und dafür ist die Nano-Serie ideal. Es gibt ein Aerobar-Bag, ein Top-Tube-Bag und ein Saddle-Bag von der Nano-Serie.
Was mir immer taugt, sind die kleinen Details, auf die Cyclite achtet. Ich meine, dass die Taschen super leicht sind, müssen wir nicht noch mehr erwähnen, aber sie haben auch verschiedene Möglichkeiten, befestigt zu werden, zum Beispiel mit einer GoPro-Halterung. Sie haben einen Schnellverschluss, du kannst es mit einem Handgriff sofort lösen und wieder installieren. Und das macht es natürlich halt doppelt praktisch.
Die neue Nano-Serie ist erhältlich auf cyclite.cc.
Bei mir im ultracyclingshop.com.
Oder man kann es auch gewinnen.
Ja, ich habe ein Reel auf meinem Instagram-Kanal, straps_377. Und wenn man da mitmachen möchte und kommentiert, welche Farbe besser gefällt, hellgrau, so wie mir, oder schwarz, dann gibt es die Möglichkeit, eins von drei Sets zu gewinnen.
Werbung Ende.
Also mit allen Lieferkettenproblemen, die der Handel in Europa jetzt erlebt hat, während Corona, auch danach, ist schon klar, dass du eigentlich lieber in Europa produzieren möchtest. Aber das ist halt auch eine Frage des Produktions-Know-hows und der Preise. Also Carbonrahmen in Asien sind nicht so ohne weiteres zu ersetzen, aber du merkst halt schon, dass viele Händler anfangen in Rumänien, in Irland, in Polen, in Tschechien, teilweise auch in der Ukraine zu produzieren. Das heißt, die Produktion tatsächlich nach Europa zu verlegen. Komponenten kommen aus USA oder aus Asien. Also du hast Shimano und SRAM und dann kommt halt lange nichts. Ich bin gespannt, was mit chinesischen Anbietern sein wird, weil es gibt, konnte man auf den Fachmessen auch sehen, viele zunehmend interessante Anbieter, die halt No-Brand sind. Das ist halt das Problem, ne? Also wenn du halt ein Fahrradhersteller bist, kaufst du eine einzelne Bremsscheibe, ohne dass du weißt, was die für eine Qualität hat, in Asien ein Fragezeichen. Also man merkt halt auch, dass der Einkauf jetzt in Taipei, in Taiwan eigentlich interessanter wird, weil es viele Anbieter gibt, die halt nicht bekannt sind, aber die mittlerweile gute Qualität liefern. Da verändert sich was. Ob das jetzt alles nach Europa verlagert, das weiß ich nicht. Beim Komponenten, beim Schaltgruppen zum Beispiel, merkst du ja, wie stark sich der Markt polarisiert hat. Da gibt es zwei große Anbieter, selbst Campagnolo als Klassiker aus den 60er, 70er Jahren, struggelt brutal gegen die Anbieter. Da gibt es auch keine klare Antwort drauf. Also ich glaube schon, dass wir einen Strukturwandel erleben, wo viele Hersteller versuchen, in Europa zu produzieren, weil ihnen das auch eine Transportsicherheit gibt und weil die Kostenunterschiede teilweise gar nicht mehr so groß sind, weil auch in Asien die Preise für Komponenten nie mehr so groß anders sind als in europäischen Ländern, also in vielen europäischen Ländern. Eine Firma wie Airbus zum Beispiel sagt, sie haben einen Produktionsstandort in Italien machen sie ihre Helme zum Beispiel. Sie produzieren teilweise in Deutschland, weil sie sagen, sie haben da eine Flexibilität im Produkt, die sie durch die langen Lieferzeiten in Asien gar nicht halten können. Da kommt es wirklich darauf an, was du da einkaufst, welche Volumina du einkaufst und wo deine kritischen Punkte sind. Ich glaube schon, dass es einen Trend gibt, in Europa zu produzieren. Auch deswegen, weil die Welt halt mit allem, was wir da beobachten an Krisen und Bewegungen, halt einfach nicht mehr so globalisiert, reibungslos funktioniert, wie das vor 10 Jahren mal war. Das heißt, wenn du eine Entscheidung treffen musst für Verfügbarkeit und für Produktionssicherheit, dann wirst du versuchen, die Transportwege zu verkürzen und deine Produktion eher näher an den Zielmarkt ranzubringen, theoretisch. Aber das ist eine theoretische Überlegung. Also wenn du halt nach wie vor billig, wenn du deine Marge über den Einkauf machst, dann bist du vielleicht gezwungen, in Asien einzukaufen. Das ist wieder der Volumenmarkt. Also da gibt es keine klare Antwort drauf. Da kommt es wirklich drauf an, was ist dein Segment, wo verkaufst du? Um jetzt mal auf die 15.000 Euro Räder zu kommen, wie sich so ein Preis zusammensetzt. Ich glaube, ein Fahrrad muss nicht 15.000 Euro kosten. Du kannst das gleiche Rad mit sehr vergleichbaren Komponenten auch für 6.000, 7.000 Euro anbieten und produzieren. Die Restdifferenz ist Image und Marke. Und da in diesen Segmenten lohnt sich natürlich das Marketing und die Markenbildung. Also ich sage jetzt mal S-Works, ein Specialized für 20.000 Euro oder ein Colnago oder über De Rosa oder was auch immer wir da an Edelmarken haben. Das sind Fahrräder für Leute, die sich früher einen Porsche gekauft haben in der Midlife Crisis und die sich heute halt ein Rennrad kaufen. Das ist immer noch ein Bruchteil von dem, was ein Porsche kostet. Es hieß ja auch, Rennradfahren ist das neue Golf. Also wenn du in München den Perlacher Forst rausballerst und guckst, was da an Rädern am Start ist, dann weißt du halt ganz genau, der Anwalt, der Arzt in der Midlife-Crisis fährt das 20.000-Euro-Rad. Und das ist ihm wurscht. Die siehst du halt woanders nicht, weil die Leute dann halt das Geld nicht ausgeben. Aber es gibt diese Zielgruppen und die sind in München natürlich besonders sichtbar. Deswegen haben auch die ganzen Edelbrands, also Specialized, Trek, Canyon, Rosa auch, haben hier alle ihre Flagship-Stores. Warum? Weil diese Räder hier zu verkaufen sind. Und natürlich ist ein Großteil von so einem Preis ist reines Markenimage. Weil, warum kaufst du dir einen Porsche für 100.000 Euro? Weil du die Abstrahlkraft der Premium-Marke auf dich als Person mitkaufst. Und dafür bist du bereit, relativ viel Geld auszugeben. Das hat mit dem Produkt erstmal nichts zu tun. Aber wenn du als Verantwortlicher von so einer Brand nach dem Preispunkt suchst, den du verkaufen kannst, dann heißt die Prämisse ja immer, das Produkt muss so teuer wie möglich sein. Das heißt, ich erhöhe den Preis so lange, bis ich die Schmerzgrenze erreicht habe und es funktioniert nicht mehr. Und das hat mir eine Radbranche eigentlich ganz wunderbar gesehen. Während der Corona-Krise dachte der Markt eine Zeit lang, er kann die Preise schneller erhöhen und stärker erhöhen, als der Markt das akzeptiert hat. Und nach Corona ist diese Blase regelrecht geplatzt. Das liegt jetzt einerseits daran, dass zu viele Lagerbestände da sind. Es liegt aber auch daran, dass mit den Rabatten so eine Art Preiskorrektur stattfindet. Das ist wie an der Börse. Wenn die Preise zu teuer geworden sind und der Markt zahlt diese Preise nicht mehr, dann platzt diese Blase. Und das ist im Fahrradmarkt ein Stück weit auch passiert. Also mich interessiert selber wirklich, was die Durchschnittspreise in Zukunft machen.
Wir sind Österreicher und früher hat es immer geheißen, bei den Skirennen, Gewinne am Sonntag, verkauf die Ski dann am Montag.
Genau.
Gibt's das beim Radfahren auch? Ist diese World Tour, der Elite-Radsport, gerade im Rennrad, hat der irgendeinen Einfluss auf den Markt oder wird sich dein zitierter Anwalt oder Arzt in der Midlife-Crisis des S-Works auch kaufen, unabhängig davon, ob früher mal Peter Sagan darauf am Wochenende Rennen gewonnen hat?
Also ich glaube, Spitzensport und Spitzenleistungen beeinflussen die Verkaufbarkeit von der Marke immer. Und im Radsport, da sind wir uns einig, also auch was Sponsoring und Mediensichtbarkeit und alles, die ganze Aufmerksamkeit, das merken wir selber mit der Rennrad, wenn die Tour de France ist, dann verdoppeln sich die Auflagen von allen Rennradmagazinen. Und du machst Sonderaufgaben, du erhöhst den Einzelpreis fürs Heft und alles ist Tour de France. Und das gilt, glaube ich, für den ganzen Radsportmarkt. Die Tour als größte Sportpublikumsveranstaltung der Welt. Die Tour ist ja größer als die Olympischen Spiele. Also jetzt nicht von den reinen Zuschauerzahlen im Fernsehen, aber von den Zuschauern an der Strecke ist die Tour de France die größte Sportveranstaltung der Welt. Mit dem größten Medieninteresse der Welt, aber halt nur für 3 Wochen. Und de facto haben die großen Teams einen großen Einfluss auf die Begehrlichkeit von Fahrrädern. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Decathlon angucke mit Van Riesel, also Van Riesel, so spreche ich sich glaube ich aus, französische Marke. Decathlon ist definitiv ein Volumenhersteller im Sportartikelbereich und ein Discounter. Aber die versuchen eine Fahrradmarke in der World Tour zu etablieren und das definitiv erklärte Ziel ist, vorne mitzufahren. Das heißt, die investieren wahnsinnig viel Geld, um eine Marke aufzubauen in der World Tour. Das ist eigentlich ein klares Zeichen dafür, wie wichtig der Profi-Radsport in der World Tour für die Begehrlichkeit von Radmarken ist. Das kann halt auch schief gehen, aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, glaube ich.
Wie dramatisch würdest du das dann einschätzen? Gegenbeispiel, eine große Marke wie Scott, wenn die dann nicht mehr in der World Tour vertreten sind, wird die, also ich meine, Scott ist so Kraut und Rüben, die machen ja alles, nicht nur Fahrräder, aber gerade der Fahrradsektor, werden die dann dort drunter leiden?
Das weiß ich nicht, weil Scott ist natürlich eine Traditionsmarke und Scott hat einen großen Vorteil genauso beträgt, dass der US-Markt halt groß genug ist, um so eine Brand auch alleine zu tragen. Das heißt, Scott kann sich vielleicht leisten, Europa gar nicht so ernst zu nehmen, wie das andere Marken tun müssen. Specialized ist okay, ist jetzt nicht US, aber gut, Scott ist ja mittlerweile auch Schweiz, glaube ich, und nicht mehr USA, aber der Kern war in USA und das Markenimage ist in USA natürlich auch entsprechend gut noch. Das kann ich schwer beurteilen, vielleicht erzähle ich da auch Quatsch, aber Scott ist eigentlich eine etablierte Premium-Marke. Da würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen.
Du hast es vorher schon angesprochen, die Chinesen, jetzt so unter Anführungszeichen die Chinesen, aber es gibt chinesische Hersteller, die ganz stark auf den Markt drängen in Komponenten, ja, aber auch in, ja, Kompletträdern, die, ja, werden die signifikante Marktanteile erobern können in Europa, also jetzt zum Beispiel Astana fährt mit einem China-Bike, werden die gefährlich für etablierte Marken oder wird das eine Nische für Preisbewusste bleiben?
Ich bin mir sicher, dass chinesische Brands eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Ich finde, das beste Beispiel ist der Automobilsektor. Jahrelang haben die etablierten europäischen, deutschen Premium-Hersteller über chinesische Autos gelächelt. Jetzt nicht mehr. Der Effekt ist ganz klar, das ist einfach die Entwicklungsgeschwindigkeit und auch das Image. Wenn du eine Premium, wenn du eine etablierte Marke bist, dann kannst du dir für neue Produktentwicklungen eigentlich keine Fehler und keine Fails erlauben. Das heißt, deine Entwicklungszeiten und deine Null-Fehler-Toleranz muss viel höher sein als bei einer No-Brand, die kein Mensch kennt. Und das ist genau der Vorteil, den chinesische Hersteller haben. Das heißt, bis ein Porsche einen Modellzyklus erneuert, geht halt viel mehr Zeit ins Land, weil die sich viel weniger Fehler leisten dürfen. Also Porsche ist ja jetzt ein gutes Beispiel, weil die heute katastrophale Auswirkungen aufs Geschäft verkündet haben und das gilt ja auch für andere Premium-Marken. Während ein chinesischer Hersteller, den keiner kennt, ganz viele Fehler machen darf, die haben halt 3 Modellzyklen hinter sich, in denen sie gelernt haben und ihr Produkt verbessert haben, bis die Premium Brand einen Modellzyklus hinter sich hat. Und das ist ein Vorteil, der nur schwer dem du nur wenig entgegensetzen kannst. Also meine These ist, das sieht man ja auch im Maschinenbau, China hat in ganz vielen Segmenten auf erschreckende Weise Know-how aufgeholt, wie auch immer. Und dort, wo sie im europäischen Markt selber kein Markenstanding haben, bauen sie sich entweder selber auf mit Geduld und Strategie und mit einem Plan, der nicht auf Quartalsergebnisse guckt, sondern auf 10-Jahrespläne, oder sie kaufen sich die Marke. es ist ganz häufig so, dass eine europäische Brand mittlerweile längst asiatische Eigentümer hat. Im Maschinenbau gibt es so Beispiele wie KUKA, bester Roboterhersteller, tolle Toleranzen, wahnsinnig gutes Image in chinesischer Hand mittlerweile. Und das passiert im Fahrradbereich, wenn du mich fragst, genauso. Du brauchst ja nur auf die Fachmessen zu gucken. Also wenn die ISPO, hat man ganz deutlich gesehen, im Sportartikelmarkt ist fast eine reine asiatische Sourcing-Messe geworden und ist jetzt nicht mehr in München. Das ist ja auch eine dramatische Entwicklung. Eurobike genauso. Also die asiatischen Hersteller und der Druck von dort nimmt eindeutig zu. Und also ich kann aus meiner Wahrnehmung eigentlich nur von vor europäischer oder westlicher Arroganz warnen, weil die machen ihre Hausaufgaben. Man muss einfach vorsichtig sein und wenn ich weiß, dass ich eine Schaltgruppe, die von der Qualität her vergleichbar ist, für ein Drittel des Preises kriege, dann kann ich es mir leisten, dreimal häufiger die gleiche Schaltgruppe zu kaufen mit jeweiligen Entwicklungssprüngen als eine etablierte Brand, die es dreifach kostet. Dann habe ich den gleichen Preis ausgegeben, habe aber drei Evolutionsstufen bekommen. Und das ist genau der Unterschied, finde ich.
Kann man, wenn ich jetzt vielleicht ganz naiv frage, sich das so vorstellen, zum Beispiel Specialized hat ja ihren Firmensitz in Morgan Hill und da sitzen auch viele Konstrukteure und Ingenieure, da wird entwickelt, ein neues Modell wird quasi, ein Prototyp wird gebaut und wenn es dann soweit ist, dass es quasi für die Produktion fertig ist, werden jetzt ganz einfach gesagt, Pläne ins Werk geschickt nach Asien und dort wird es dann quasi gebaut. Da werden dann irgendwie zehntausende Rahmen produziert und wahrscheinlich wird im gleichen Werk ein paar Wochen später vielleicht Track produzieren lassen. Und man kann irgendwie davon ausgehen, dass die Menschen, die dort das Werk betreiben, die quasi dann wirklich die Herstellung abarbeiten, dass sie die irgendwie, also jetzt nicht die Pläne klauen, aber die lernen natürlich sehr viel. Die kriegen die bestentwickelten Pläne von verschiedenen Herstellern quasi und bauen das auf und kaum damit natürlich ja irgendwie sehr viel Know-how in die Hand bekommen, oder? Oder ist das eine falsche Annahme oder ist das zu naiv gedacht?
Also dazu kann ich mich tatsächlich gar nicht qualifiziert äußern, weil ich es nicht weiß. Okay. Es gibt viele Geschichten dazu, die das nahelegen, dass solche Dinge passieren. Also das halt auch gezielt. Es gibt ja diesen Begriff des Reverse Engineering. Du kaufst dir irgendein Produkt, was du beneidest, was du gerne bauen können würdest und zerlegst es in seine Einzelteile und versuchst den Herstellungs- und Konstruktionsprozess nachzuvollziehen. Und das machst du so lange, bis du es selber beherrschst oder besser kannst. Das ist definitiv etwas, was geschieht, dieses Reverse Engineering. Und natürlich ist das ein guter Weg zu sagen, ich hole mir die Aufträge so lange ins Land, bis ich selber genug gelernt habe. Das ist definitiv der Fall. Aber dem kannst du nichts entgegensetzen, weil wenn ein Specialized oder wer auch immer, eine Siemens mit den Zügen oder was auch immer da an großen Geschichten im Raum steht, in der Wirtschaftsgeschichte, dann ist es ja eine bewusste Entscheidung gewesen, in den asiatischen Markt zu wollen. Also Volkswagen hat ja schon vom Namen her in China eigentlich 20 Jahre lang exzellentes Wachstum gehabt. Das heißt, das war ja kein Nullsummenspiel. Nur mittlerweile funktioniert dieses Spiel nicht mehr, weil die chinesischen Hersteller besser geworden sind. Warum das so ist und auf welchem Weg, kann ich gar nicht bewerten. Und das Gleiche gilt für das Thema Fahrrad. Aber natürlich ist das so, dass die Produkte da gekauft werden, wo das Produkt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Und wenn das chinesische Marken sind, dann sind das chinesische Marken. Und das gilt für jedes Marktsegment.
Du bist viel auf Messen unterwegs. Kannst du vielleicht einen Ausblick geben, was werden wir so in den nächsten, mal kurzfristig 3 bis 5 Jahren erleben? Wird es da große Innovationen geben, jetzt ganz speziell auf den Rennradsektor bezogen vielleicht?
Was meinst du genau? Also das habe ich nicht verstanden.
Also vor 25 Jahren war man der Meinung, das Rennrad ist fertig entwickelt, das kann gar nicht mehr besser werden. Mhm. In den letzten 25 Jahren ist es deutlich besser geworden. Und da ist von der Scheibenbremse bis zum Tubeless, bis zu verbesserten Materialien, bis zu extrem breiten Reifen einiges gekommen. Ist da jetzt irgendwas in der Pipeline, was in den nächsten Jahren den Markt nochmal umwerfen wird oder eher so inkrementelle Weiterentwicklungen?
Aber Flo, ich bin der Meinung, jetzt ist wirklich alles entwickelt. Jetzt kann man nichts mehr verbessern. Jetzt ist wirklich Schluss. Also die Ära, also die Ära Leichtbau, die Ära Aerodynamik, die Ära Komfort geben. Jetzt haben wir alles und jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir es durchgespielt.
Also meine These ist, dass wir bei den Materialien noch lange nicht am Ende sind. Ich glaube, also jeder weiß, dass Carbon zum Beispiel zwar einerseits ein hervorragender Werkstoff ist als Verbundwerkstoff, aber dass Verbundwerkstoffe als Idee, also Composites, noch lange nicht am Ende sind. Das Konstruktionsdetails, also nimm den 3D-Druck, was relativ neu ist, kommt gerade im Markt, sind halt 3D-gedruckte Zettel. Das heißt, dass du zum Beispiel, das ist von mir eine These, dass ich weiß nicht, ob die Zahlungsbereitschaft da ist und auch die Möglichkeiten in der Fertigung. Aber es ist zum Beispiel relativ wahrscheinlich, dass der Anteil von maßgefertigten Komponenten zunehmen wird. Ich nenne nur mal so ein Beispiel. Wenn du ein relativ großer Fahrer bist wie ich, dann ist die klassische Fahrradgeometrie mit der klassischen Laufradgröße und so weiter immer ein Problem. Wenn du ein Fahrrad konstruieren kannst, was genau auf deine biometrischen Maße konstruiert ist, in der Rahmengeometrie, in der Laufradgröße, in allem, beim Sattel, bei den Pedalen und so weiter. Du kannst an vielen Komponenten kannst du noch sehr viel mehr personalisieren, als das im Moment der Fall ist. Das ist jetzt nur eine Arbeitsthese. Die Frage ist, wenn du das in industriell, also wenn du quasi individualisierte Massenfertigung realisieren kannst, dann hast du etwas, wo wieder ein Markt ist. Das könnte in Zukunft sein. Der andere Bereich ist eben Materialien in Richtung Nachhaltigkeit zu denken. Das heißt, ich möchte Werkstoffe haben, die ich recyceln kann. Ich möchte Werkstoffe haben, die in der Herstellung nicht viel Energie verbrauchen. Ich möchte Werkstoffe haben, die noch leichter sind bei noch besserer Festigkeit. Und so weiter. Also du kannst in all diese Richtungen entwickeln und forschen. Und ich glaube, mit künstlicher Intelligenz sind auch Kunststoffverbindungen und Composite-Werkstoffe und Konstruktions- und Fertigungsarten denkbar in Zukunft, die für eine klassische Ingenieursentwicklung einfach viel zu langwierig wären. Also ich glaube, dass da viel passieren wird, aber das ist noch nicht sichtbar. Und auch jetzt, was die Intelligenz im Fahrrad angeht, also elektronische Komponenten, Steuerung und so weiter. Vor ein paar Jahren hat jeder gesagt, kabellose elektronische Schaltungen haben keine Zukunft. Ich fahre weiter die klassische Drahtschaltung, weil die ist einfach verlässlicher. Mittlerweile fahren fast alle diese Schaltungen und die sind geil. Also ich habe es ja bei mir selber gemerkt. Ich fahre nur noch wireless und finde es super. Da ist schon noch Musik drin, aber wenn ich wüsste, was als nächstes groß wird, dann würde ich sofort eine Firma gründen. Ich weiß es auch nicht.
Eine Frage habe ich noch, die mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt. Weil ich davon komme, glaubst du, dass das Cross-Country-Mountainbiken, abgesehen von dieser ganz kleinen Nische, dass es eine olympische Sportart ist, noch eine Zukunft hat? Oder wird das wie Bobfahren einfach eine wirklich sehr, sehr kleine Nische werden?
Ich würde sogar noch ganz anders sagen. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, ob Gravel nicht wieder zum Mountainbiken wird. Weil wenn du dir anguckst, wo die technische Entwicklung gerade hingeht, dann siehst du, also ich bin Badlands 22 mit einem umgebauten Hardtail gefahren und ich habe mir das selber umgebaut auf Dropbar. Das war ein Hardtail mit einer 110er Federgabel, also ein klassisches Hardtail Mountainbike mit einem Dropbar-Lenker. Das ist jetzt von der das war 22. Jetzt hast du auf den Messen Fahrräder gesehen, die ganz klar in diese Richtung gehen. Das heißt, der Gravelmarkt bewegt sich von der reinen Technik und von der Federungstechnik, egal ob du jetzt Federungskomponenten am Lenker einbaust oder ob du eine klassische Federgabel verwendest oder was das für eine Federgabel ist, bewegt sich von der Idee, dass du Vibrationen rausnimmst auf irgendeine mechanische Art und Weise wieder in Richtung Mountainbike. Ob das jetzt bei den Reifenbreiten sieht man was Ähnliches. Also der klassische Crosser hat einfach viel zu schmale Reifen und es gibt dann ganz viele Messungen und unzählige YouTube-Videos, wo irgendwelche Leute untersucht haben, wie dick der Reifen sein kann, wo du dann mit weniger Druck eine bessere Stabilität und weniger Vibrationen und de facto schneller bist. Also ob das Hardtail-Mountainbike jetzt stirbt oder ob das Gravel und das Hardtail irgendwie so crossover-mäßig ineinander verschmelzen, ist ja wurscht. Also Hauptsache, es gibt dieses Segment, wo die Leute im Gelände fahren und Spaß haben. Und ich glaube, das wird nicht verschwinden. Aber wenn du dir halt anguckst, auch wie Hardtails sich in den letzten 30 Jahren verändert haben, wenn man in die Details guckt, ist das schon ganz schön viel, finde ich. Also vom Handling, vom Gewicht, von der Geschwindigkeit, von der Geometrie, also da hat sich viel getan. Aber du musst halt in die Details gucken, auf den ersten Blick sieht man das halt nicht. Und jetzt kommt 32 Zoll, ich bin mal gespannt, was damit wird. Also das ist ja auch, da fragst du dich auch, ist das leistungsbezogen? Also sind die Räder tatsächlich 5 oder 10% schneller als die 29er? Als die 29er kamen, haben die ganzen 26 oder 27 Zoll Leute gesagt, seid ihr wahnsinnig. Und mittlerweile ist das halt etabliert. Ist das Marketing gewesen oder ist das tatsächlich Performance? Mix aus beidem, würde ich sagen. Also du kannst es nicht klar beantworten. Es gibt oft Interessen von der Industrie. Scheibenbremsen sind ja auch so ein Thema. Wie lange haben wir Diskussionen geführt, ob Rimbrakes eigentlich besser sind und aerodynamischer und das Fahrrad ist leichter? Wenn du halt einmal im Regen versucht hast, richtig abzubremsen, dann bist du glücklich, wenn du eine Scheibenbremse hast. Und dann gab es diese Diskussionen, die sind gefährlich, weil du im Peloton, in der Gruppe dir irgendwie Verletzungsgefahr und was gab es nicht alles für Diskussionen. Siehst du heute noch irgendein Fahrrad mit Rimbrakes? Nö. Im Zeitfahren vielleicht. Da, wo es wirklich auf jede Millisekunde ankommt.
Jetzt wie nur eine Frage zum Schluss. Oder Flo, bitte.
Ja, bevor du abmoderierst, noch ganz kurz. Jetzt haben wir gar nicht über den Downhill-Bereich gesprochen. Ist jetzt auch nicht dein Fachgebiet, aber hast du da vielleicht zur Größe und zum Volumen vom Downhill-Markt? Bei mir kommt vor, also jetzt gerade in Österreich, in den Skigebieten, immer mehr Skigebiete sperren im Winter gar nicht mehr auf und machen im Sommer Downhill-Betrieb. Ist das weiterhin ein Wachstumsmarkt oder haben wir da den Peak erreicht?
Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Da müsste wirklich die Kollegen fragen, die sich mit Downhill befassen. Ich kann nur so viel sagen, es ist ja evident und sichtbar und beobachtbar, dass die Schneelagen immer beschissener werden und die Investitionen in die Liftanlagen so groß sind, dass ich das irgendwie refinanzieren muss. Das heißt, jede Skiregion, die irgendwie einen Lift betreibt und den auslasten will, ist gut beraten, sich zu überlegen, wie sie das im Sommer aufgelastet kriegen. Und wenn sie schlau sind, dann fördern sie diese Segmente. Aber de facto habe ich echt keinen blassen Schimmer von Downhill. Und da müsste wirklich Leute fragen, die sich damit auskennen. Und die gibt's ja auch.
Flo, weißt du, wir haben Erfolge gehabt mit dem Baranski. Da haben wir über Aerodynamik und so geredet und hat im Downhill angefangen, früher noch mit Carbonscheibe hin oder mit, nicht mit Carbon, aber halt mit Scheibenlaufrad hinten drin im Downhill-Radl. So ein kurzer Kreis schließt irgendwie bei dem Thema.
Wer kennt ihn nicht? Ich glaube, der fährt immer noch wie heißt das, Attersee oder das Zeitfahren?
King of the Lake, ja, natürlich.
Ja, King of the Lake, genau.
Er hat den Rücktritt nicht ganz geschafft und war schon wieder am Start. Aber apropos Rennen und Veranstaltungen, jetzt möchte ich am Schluss noch eine Frage stellen. Du bist selber bei Langstreckenrennen, bei Radmarathons dabei, das heißt, du kennst die Perspektive als Aktiver und du bist beruflich tätig in einer Branche, wo über den Sport geschrieben und berichtet wird. Du kennst quasi auch die Außensicht und die Innensicht. Der Flo und ich beobachten jetzt in den letzten Jahren, dass diese unsupported Rennen immer beliebter werden, immer zahlreicher werden, dass die eigentlich immer fast ausgebucht sind. Es ist wirklich schwierig, einen Startplatz zu kriegen. Mhm. Und die etablierten Klassiker auf der Ultradistanz, wie das Race Across America, die kämpfen halt wirklich darum, Teilnehmer zu bekommen. Das hat natürlich viele Gründe. Es ist sehr teuer. Es ist jetzt natürlich noch teurer geworden. Es ist momentan sicher schwieriger als vor einigen Jahren, Geldgeber, Sponsoren zu finden. Aber wir glauben auch, dass es ein bisschen so an der Mentalität, an der Lebenseinstellung von vielen Menschen liegt, dass, so wie du ganz am Anfang gesagt hast, dass halt so die Lust auf Abenteuer jetzt wieder stärker ist und die Lust auf Ungewisses und das ein bisschen ausbrechen aus dem vielleicht Alltag. Es wird heute so viel optimiert im Berufsleben. Du hast irgendwie Leistungsdruck. Du sollst gute Ergebnisse liefern. Es muss alles perfekt laufen. So die Persönlichkeitsentwicklung, die Persönlichkeitsoptimierung im Privatleben. Du sollst den Schlaf optimieren. Du sollst deine Performance im Alltag irgendwie verbessern. Permanent geht's darum, deine Vitalwerte checken. Du hast immer irgendein Band um einen Oberkörper rum, Soundgelenk, wo irgendwas gemessen und optimiert wird. Und ich glaube, viele haben einfach Lust, das hinter sich zu lassen und Lust aufs Nicht-Perfekte, aufs Abenteuer und ein bisschen den reinen Leistungsgedanken hinter sich zu lassen. Würdest du das so ähnlich auch sehen oder glaubst du, dass so sehr, sehr leistungsorientierte Events wie das Race Across America schon wieder einen Aufschwung bekommen, wenn es vielleicht finanziell wieder ein bisschen leichter wird?
Also ich finde das Race Across America ein schwieriges Beispiel, A, weil es so aufwendig ist, du brauchst ein Begleitfahrzeug, es ist mit Ansage ein abartiger Schlafentzug, es ist auch ein sehr isoliertes Rennen, weil du wirklich in deiner Aero-Haltung tagelang am Rad bist und halt wirklich auf Geschwindigkeit fährst. Das ist eigentlich so stark auf Maximalleistung fokussiert, auf dieses Ziel, dass das nur für eine relativ kleine Zielgruppe überhaupt in Frage kommt. Nämlich für die Besten, die in der Lage sind, das zu machen. Also für Leute wie dich, die das ein paar Jahre machen, die das vielleicht 5-mal gewinnen können, dann aber nimmer. Dann gibt's schon wieder andere Junge, die das machen und die da Bock drauf
jetzt
haben.
Jetzt momentan also, eben leider gerade wenig. Gerade
ja,
wenig Junge, die drauf kommen. Aber
ja,
du meinst.
Ein Sebastian Trimborn oder so hat dann da Bock drauf und der hat vielleicht auch Chancen, das zu gewinnen, wenn es halt bloß 14 Starter gibt in seiner Klasse. Das ist aber, wenn du jetzt mit der Tour Divide vergleichst, das eine geht von West nach Ost und das andere geht von Süd nach Ost und es ist ein ganz anderer Charakter. Ich meine, eine Tour Divide ist fast nicht sichtbar oder wahrnehmbar, nur in der Szene. Dass die meisten Leute wissen es gar nicht. Das machen die Leute auch für sich. Und da geht es aber auch an der Spitze um Top-Leistungen. Also wenn dann ein Justinas Lebelka den ewig langen Rekord von Chris Hall war es, glaube ich, ne? Oder Mike Hall war es, glaube ich, den Rekord lang hatte, gebrochen hat und 2 Jahre später wird der schon wieder unterboten, dann merkst du schon, dass auch bei einer Tour die weit eine Leistungsspitze da ist, die Profisportcharakter hat. Aber das Schöne an der Tour Divide ist, dass so Typen wie ich, die hinten froh sind, wenn sie überhaupt vor dem Cut-off irgendwie ins Ziel kommen, da auch ihren Spaß haben. Und ich finde, das macht den Reiz von Badlands oder auch von dem Atlas Mountain Race oder so aus, dass du musst da schon was drauf haben, sonst kommst du nicht ans Ziel. Aber du kannst das halt auch mit wesentlich bescheideneren Zielen erreichen und hast dann du hast dann nicht die sportliche Spitzenleistung, aber du tust es für dich. Also es gibt Jana Kesenheimer zum Beispiel, wir haben null bisher über die Top-Frauen in diesem Sport gesprochen. Eine Frau wie Jana Kesenheimer, die auch das Transcontinental gewonnen hat, sagt, dass es gar nicht so drauf ankommt, dass du da vorne der oder die Erste bist, sondern dass du Ultra-Cycling alleine für dich selber machst. Es gibt kein Podium, es gibt kein Preisgeld, es gibt keine großen Sponsoren oder sowas. Das kommt jetzt vielleicht, weil die Sponsoren verstehen, dass die da vorne fahren, vielleicht auch als Influencer taugen würden. Aber du tust es für dich selber, weil du intensives Leben möchtest. Und das ist, glaube ich, für mich ein wesentlicher Unterschied. Das ist was ganz anderes als ein Ram, wo es um die Top-Leistung geht, da fährst du um den Sieg, du willst das gewinnen. So, das ist eine ganz andere Lebensphilosophie als der Durchschnittsfahrer bei einem Ultracycling-Wettbewerb. Da willst du was erleben. Und das ist der Unterschied, finde ich.
Jetzt haben wir fast einen schönen, perfekten Abschluss, Flo. Oder hast du noch was am Herzen?
Ich habe, deswegen habe ich jetzt so gezögert, weil ich gedacht habe, soll ich jetzt meine Frage danach schießen oder soll ich damit jetzt beenden? Das war ein super Schlusswort eigentlich. Das können wir jetzt so lassen. Und ja.
Ich finde, es ist einfach ein faszinierender Sport. Und das Tolle an diesen komplexen Wettbewerben ist genau, dass du so viele... Du kannst dich ein ganzes Jahr mit irgend so einem Wettbewerb befassen. Du trainierst darauf hin, du besorgst dir Trainingspläne, du überlegst, was du isst, du überlegst, welche Beleuchtung du hast, du schraubst an deinem Radl rum, du testest. Das beschäftigt dich das ganze Jahr. Und dann bist du eine Woche am Start und bist dann hinterher glücklich oder hast versagt. Und dann dann sagst du dir direkt nach dem Rennen, nie wieder mache ich so einen Scheiß. Das ist vorbei. Und das Atlas Mountain Race ist quasi eines der Rennen, die am besten geeignet sind, um direkt danach aufhören zu wollen mit dem Scheiß. Und eine Woche später, wenn du einigermaßen erholt bist, meldest du dich beim nächsten Rennen an. Und solange die Knochen das mitmachen und solange du merkst, dass das Feuer noch brennt, ist es der schönste Sport der Welt, finde ich. Und das ist das Schlusswort, finde ich.
Das ist das Schlusswort, tatsächlich.
Perfektes Schlusswort.
Danke dir vielmals, vielen dass Dank. Du dir die Zeit genommen hast für uns.
Sehr gerne. Große Freude. Also top. Und vielen Dank euch.
Ciao.
Ciao, mach's gut.